Vorne steht schon, um wen es geht. Um Jakob und Esau. Die Ostertage sind jetzt rum und das bietet die Möglichkeit, dass man eine Predigtreihe beginnt, weil die wird ja immer durch die Feierlichkeiten unterbrochen. Und ich möchte heute mit uns ab heute einige Wochen über den Jakob nachdenken, weil ich glaube, dass er eine Persönlichkeit ist, der viel Aufmerksamkeit verdient. Ich möchte uns zunächst mal einen Stammbaum zeigen, und zwar den Stammbaum von der Rebekka. Die Rebekka ist die Tochter von Betuel. Betuel, Rebekka. Und die Rebekka hat einen Bruder, und das wiederum ist der Laban. Das heißt also, wenn Rebekka und Isaak heiraten und die nachher Kinder bekommen, dann sind das die Cousins und Cousinen von Jakob. Also Rebekka und Isaak heiraten, bekommen Kinder, Jakob und Esau. Und Jakob heiratet, und wen heiratet er? Er heiratet seine Cousinen. Soweit erstmal. Ich lese uns jetzt den ersten Abschnitt des Predigttextes aus 1. Mose 25, die Verse 19 bis 26. Dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers aus Paddan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten, und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie: Wenn es so ist, warum geschieht mir das? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leibe. Und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß, und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz behaart wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau, und sie nannten ihn Jakob. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. 40 Jahre alt zunächst mal war der Isaak, als er die Rebekka heiratet. Und sie hatten wahrscheinlich eine glückliche, tolle Ehe, alles klappte, nur eins wurde ihnen verwehrt, nämlich der Kindersegen. Sie bekamen keinen Nachwuchs. Und das war für den Isaak mit Sicherheit eine ziemliche Herausforderung. Er war der Sohn von Abraham. Und dem Abraham war eine große Nachkommenschaft vorausgesagt worden. Also war für ihn auch klar: Ich bin derjenige, der für diese große Nachkommenschaft verantwortlich ist. Und dann ist seine Frau unfruchtbar. Aber der Isaak bittet für seine Rebekka. Und Jahwe ließ sich erbitten. Das Wort, was für das Erbitten steht, das bedeutet eigentlich das Klagen. Der Isaak klagt Gott und sagt: Wieso kriegen wir keine Kinder? Ich soll eine große Nachkommenschaft letzten Endes doch haben. Warum haben wir keine Kinder? Katastrophe. Und es ist oft in der Bibel so gewesen, dass immer dann, wenn Mütter unfruchtbar waren und dann doch unerwartet einen Sohn bekamen, dass das Zeichen für das Außergewöhnliche war. Es war bei Sarai so gewesen, bei Isaaks Mutter. Sie war erst unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Dann ist das später bei Hannah so gewesen. Die war unfruchtbar, bevor ihr Sohn Samuel geboren wurde, der wichtige Prophet, der große Prophet Israels. Und schließlich war es sogar auch bei Elisabeth so, bei der Mutter Johannes des Täufers. Immer dann, wenn Gott Außergewöhnliches zulässt, wenn Gott Außergewöhnliches schenkt, nämlich wie hier die Schwangerschaft einer eigentlich unfruchtbaren Mutter, dann geschieht etwas ganz Besonderes. Und Rebekka hatte allerdings dann eine sehr schwere und auch wahrscheinlich schmerzhafte Schwangerschaft. Das war nicht ohne. Die hat unglaublich Probleme gehabt. Ja, das muss so schlimm gewesen sein, dass sie hier und da wohl das Gefühl hatte: Ich sterbe hier dran, ich überlebe das nicht. So heftig war das Ganze. Die beiden Kinder stoßen sich in ihrem Leib, das heißt, die machen richtig Theater. Und wenn man mal Papa war und man sieht und fühlt vielleicht dann auch mal am Bauch der Frau, wie das ist, was ein einzelnes Kind, also wir hatten immer nur einzelne Kinder, wie so ein einzelnes Kind schon Theater machen kann da im Bauch. Da kann man sich vorstellen, was mit Zwillingen los sein kann. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß, da sprach sie, wenn es so gehen soll, warum bin ich dann zu diesem Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu befragen. Zu diesem Zeitpunkt hat der Abraham noch gelebt. Und es wäre eigentlich, wahrscheinlich ist es sogar so gewesen, dass die Rebekka zum Abraham gegangen ist, zum Familienoberhaupt, und den gebeten hat, pass mal auf, bete einfach zu Gott und frag ihn, warum das Ganze so ist. Rede mit Gott, mach deinen Einfluss, den du auf Gott hast, geltend. Und Gott reagiert und Gott antwortet. Zwei Völker sind in deinem Leib. Zwei Stämme scheiden sich in deinem Schoß. Ein Stamm wird stärker als der andere. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Es ist der Kampf, der schon von jeher auf dieser Welt herrscht. Es ist der Kampf letzten Endes zwischen dem Reich Gottes und dem Reich des Satans. Das ist dieser Kampf, der sich hier im Leib dieser Frau vollzieht. Am Ende des Tages ist es so, dass Jakob für das Reich der Gläubigen steht und dass Esau für das Reich der Ungläubigen steht. Es spielt letzten Endes keine Rolle, welche Hautfarbe ein Mensch hat. Es spielt keine Rolle, wo ein Mensch herkommt. Entscheidend ist einzig allein am Ende die Frage, gehöre ich zu Christus oder tue ich das nicht? Und dieser Kampf beginnt schon, als die ersten Menschen praktisch auf der Welt sind. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Da sagt schon Gott voraus der Schlange gegenüber, ich will Feindschaft setzen. Und am Ende wird es so sein, dass meiner, der nach mir kommt, dir den Kopf zertreten wird. Und als der Herr Jesus dann da ist, da ebnet der die Fronten nicht etwa ein und bringt das Ganze erstmal in ruhiges Fahrwasser, sondern im Gegenteil, der setzt noch einen drauf, der sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Matthäus 10, 34, 35. Der Herr Jesus setzt noch einen obendrauf. Der macht es noch herausfordernder. Die Frage heute Morgen, die erste Frage an euch ist, zu welchem Reich gehörst du? Gehörst du zu denen, die an Christus glauben, oder gehörst du zum Reich derer, die nicht an Christus glauben? Das ist eine ganz wichtige und entscheidende Frage. Der Jakob selbst, der repräsentiert hier das Volk des Glaubens. Und wenn wir sehen, dass Rebekka diese zwei Kinder zur Welt bringt, dann dürfen wir feststellen, dass der Isaak mittlerweile 60 Jahre alt geworden ist. Und diese Geburt ist ungewöhnlich. Gott sagt schon dem Abraham zuvor, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Gott trifft also eine Auswahl. Gott trifft eine Auswahl. Und warum macht er das? Weil er es kann. Gott sagt zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Es ist meine Entscheidung, ich entscheide das so, fertig, aus. Und das geht so durch die ganze Menschheitsgeschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. Da ist Isaak, das ist der Sohn der Wahl, und da ist Ismael, der sogar vorher geboren wird, und der wird verworfen. Da ist Mose, den Pharao, den Gott erwählt, und der Pharao, der wird von Gott verworfen. Da ist David, der König, von dem es heißt, ein Mann nach dem Herzen Gottes, und daneben steht König Saul, und der wird von Gott verworfen. Das sind Petrus und Judas, sie sitzen gemeinsam an einem Tisch. Die gehen gemeinsam mit dem Herrn Jesus 3 Jahre durch Israel. Und am Ende ist Petrus der, den Gott erwählt, und Judas der, der verworfen wird. Und zum letzten Mal am Kreuz selbst. Der Herr Jesus hängt mit 2 Verbrechern am Kreuz. Der eine kommt zum Glauben an ihn, der andere bleibt ungläubig. Warum erwählt Gott? Ganz einfach, weil er die Macht dazu hat. Für Gottes Wahl gibt es keine rationale Begründung. Es gibt keine rationale Begründung, warum Gott gerade das Volk Israel als sein Volk erwählt hat. Er hätte doch auch jedes andere Volk nehmen können, warum nicht uns Deutsche? Warum erwählt Gott die Christen? Warum erwähnt er die, dass die die Menschen sein sollen, die zu ihm in sein Reich kommen dürfen? Warum hat er nicht die Muslime erwählt? Hätte er doch auch gekonnt. Es war doch Gottes freie Entscheidung. Es ist seine Wahl. Es ist Gottes Entscheidung und Gott kann erwählen, weil er die Macht dazu hat. Und darum erwählt Gott auch. So, wie es für die Heilsgeschichte, für seine Geschichte mit den Menschen notwendig ist und gut ist. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf Vers 21a eingehen. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Nachkommenschaft war für einen Menschen damals im Orient unfassbar wichtig. Nachkommenschaft bedeutete Versorgung im Alter. Nachkommenschaft bedeutete, da ist jemand, der mir nachfolgt und den ich einsetzen kann, der Verantwortung übernimmt. Und als Sohn Abrahams war dem Isaak vollkommen klar, dass er eine große Nachkommenschaft haben sollte. Aber seine Frau war unfruchtbar. Mit 40 heiratet er. Und als er 60 ist, werden die beiden Söhne geboren. Da liegen 20 Jahre Beten dazwischen. 20 Jahre. Vor 20 Jahren, da hatten wir das Jahr 2004, das war 19 Jahre her. 2004 war vor 19 Jahren. Jetzt stell dir mal vor, du hast 2004 angefangen, für eine bestimmte Sache zu beten. Und bis heute passiert nichts, gar nichts. 20 Jahre warten, 20 Jahre beten. Herr, wir brauchen Kinder, wir brauchen Nachkommen. Und nichts passiert. Und man hatte damals nicht die technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, dass man vielleicht durch eine künstliche Befruchtung schwanger werden kann. Das war damals ja alles noch ausgeschlossen. 20 Jahre betet dieser Mann um Nachkommen. Und 19 Jahre passiert nichts, gar nichts. Ich glaube, die haben mehr als nur einmal in diesen 20 Jahren die Hoffnung auf Nachwuchs einfach aufgegeben und gesagt, komm, wird nichts mehr. Soll nicht so sein. Vielleicht haben sie überlegt und haben gesagt, naja, also beim Opa, beim Abraham war es ja anders gelaufen, das war nicht so gut als dem, die Sarai, die Magd Hagar gegeben hat. Vielleicht ist es aber bei uns so, dass ich dir eine von meinen Mägden zur Frau gebe und du dadurch zu Nachkommen kommst. 20 Jahre warten. 20 Jahre beten. Isaak betet einfach immer weiter. Und er vertraut darauf, dass Gott kann, dass Gott eingreifen kann, dass Gott Möglichkeiten hat, die Menschen nicht haben. Er vertraut darauf, dass Gott kann. Manchmal müssen wir auch lange warten darauf, dass Gott reagiert in unserem Leben. Vielleicht gibt es Dinge, für die du schon lange betest, wo du schon lange drauf wartest, dass du sagst, Mensch, das wäre jetzt wichtig oder gut für uns, für mich. Und nichts passiert. Ich möchte dir Mut machen, es so zu machen wie Isaak. Einfach weiter zu beten. Weiter zu beten und darauf zu vertrauen, dass dieser Gott kann. Dass dieser Gott Möglichkeiten hat, die Menschen nicht haben. Dass dieser Gott Wege für uns hat, die Menschen nicht mit uns gehen würden. Dieser Gott kann. Und er kann auch das Ungewöhnliche. Gott kann. Und er kann und will auch mit dir. Und er kann und will auch mit dir und deinem Leben. Und vielleicht musst du lange, lange beten. Und das ist nicht schön und das ist nicht etwas, wo wir Freude dran haben. Aber sei dir sicher, Gott kann. Und Gott vergisst dich nicht. Der vergisst dein Leben nicht. Da seid ihr gewiss, Gott kann. Ich möchte noch einen zweiten Gedanken mit uns bedenken. Ich muss nicht bleiben, wie ich bin. 1. Mose 25, 27 bis 34. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher. Jakob aber war ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob: Lass mich schnell von dem Roten essen, dem Roten da, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Und Jakob sprach: Verkauf mir zuvor deine Erstgeburt. Esau antwortete: Siehe, ich muss doch sterben, was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach: So schwör mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Esau wurde ein jagdkundiger Mann und der Jakob ein friedlicher Mann. Zur geografischen Situation: Damals war der Mittlere Orient, auch Israel, noch relativ bewaldet. Diese ganze Situation findet in Beersheba ab, im südlichen Israel. Und da war damals noch ziemlich Wald. Und deswegen konnte man auch recht gut von der Jagd leben als Jäger. Und so ist eben Esau auch ein Jäger, der sehr behaart war. Im Hebräischen das Wort, das bedeutet eigentlich bepelzt. Also das Wort Pelz kennt man ja eigentlich nur vom Tier, dass ein Tier bepelzt ist. Aber Esau war anscheinend unfassbar stark behaart, also noch mehr als unser eins heute ganz im Allgemeinen. Und er wird nachher schließlich Edom genannt, ein Land, das zwischen dem Roten Meer und der Akaba liegt. Und danach wird er benannt, weil er sich eben da niederlässt. Im Gegensatz dazu der Jakob. Der Jakob ist Halbnomade. Er ist, wörtlich heißt es, ein ordentlicher, ein anständiger Mensch. Er ist einfach in den Familienbund hinein integriert. Er lebt mit Menschen zusammen. Und dieser Name Jakob bedeutet eigentlich, also viele sagen immer, Jakob heißt Fersenhalter. Das stimmt nicht. Der Name Jakob bedeutet, Gott möge beschützen. Fersenhalter war er. Er war der Fersenhalter. Aber der Name Jakob bedeutet nicht Fersenhalter, sondern der bedeutet, Gott möge beschützen. Sie werden geboren und Gott handelt anders als gedacht. Der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Normalerweise ist der Erstgeborene der, der in der hebräischen Familie 2/3 des väterlichen Erbes bekommt. Und wenn noch weitere Söhne da sind, dann wird auf die weiteren Söhne das letzte Drittel aufgeteilt. Der Erstgeborene bekommt 2/3. Das war schon etwas ganz, ganz Besonderes, der Erstgeborene zu sein. Du hattest da erstmal die Funktion als Familienoberhaupt nach dem Tod des Vaters und zum Zweiten hattest du auch deutlich mehr Erbe als die Brüder, die noch vielleicht da waren. Und so ist es, dass hier in dem Fall der Esau Jäger ist. Er lebt von dem, was er gerade mal so jagt. Und wenn er nichts erlegt, kein Tier erlegt, dann muss er hungern. Unangenehm, aber es ist so. Und so kommt an diesem einen Tag hier Esau von der Jagd nach Hause und er trifft seinen Bruder, wie der gerade am Kochen ist. Und das, was da im Topf rumschwimmt, das ist rot. Und deswegen denkt er, Rotes ist was? Blutsuppe. Das war das wahrscheinlich, was er dachte. Blutsuppe, was man damals wohl öfter gegessen hat. Ähnlich heute gibt es Metzelsuppe hier und da noch nach dem Schlachtfest. Und dann geht er hin und sagt, pass mal auf, ich möchte nicht nur etwas von dem Roten haben. Der geht nicht vorsichtig dahin und sagt, ich möchte auch ein bisschen was essen, sondern lass mich schlingen von dem Roten da. Lass mich schlingen. Schlingen ist das, was normalerweise die Tiere machen. Aber relativ animalisch kommt er hier daher und sagt, lass mich dieses Rote schlingen, weil ich habe Hunger und ich will jetzt was essen. Ich brauche jetzt was. Später stellt er fest, dass das ganze Linsen waren. Man hat auch übrigens getrocknete rote Linsen aus der damaligen Zeit bei Ausgrabungen gefunden. Von daher gesehen war das nichts Ungewöhnliches. Aber rote Linsen schimmern eben rot. Und wenn die da in einer Suppe vermengt sind, vielleicht mit anderem Gemüse noch zusammen, dann sieht das eben rechtschaffen rot aus. Eigentlich wollte der Blutsuppe haben, bekam aber rote Linsen. Aber egal, der Hunger treibt es runter. Er ist ein Mensch, der einfach von kurzsichtigem Leichtsinn geprägt ist. Der denkt nicht langfristig. Ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt was essen und jetzt gib mir was von dem Roten, ich will es verschlingen. Der denkt nicht drüber nach, als sein Bruder ihm sagt, gut, pass auf, kannst du kriegen, aber dafür will ich die Erstgeburt haben. Ich will dein Erstgeburtsrecht haben. Daran denkt er nicht. Ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt was essen. Im Gegensatz dazu ist der Jakob eben weitblickend der macht sich Gedanken übers Leben. Der macht sich auch Gedanken darüber, wie gestalte ich eigentlich meine Zukunft, wie wird denn die mal werden. Und eins ist ihm dabei wichtig, er will den Erstgeburtssegen haben. Er will diesen Segen Gottes. Esau war erschöpft, der war müde, als er nach Hause kommt und hat nur ein Verlangen, Essen. Ich habe jetzt Hunger. Und der Jakob, der sagt sich, okay, daraus schlage ich Profit. Er erpresst seinen Bruder. Erst dann, wenn du mir deinen Erstgeburtsseben abtrittst, dann kriegst du von dem Essen. Mit Bruderliebe hat das nichts zu tun. Ich weiß nicht, wenn du Geschwister hast und da kommt jemand zu dir und hat tierischen Hunger, ob du dann aussagst, ja, kannst was kriegen, aber dafür erwarte ich eine Gegenleistung von dir. Irgendwas musst du mir dann geben. Der Esau schlägt Profit aus seinem hungrigen Bruder, weil er unbedingt diesen Segen haben will. Er will diesen Segen Gottes und ich glaube, das ist der Grund auch, warum Gott das Ganze erstmal einfach so zulässt und nicht irgendwie eingreift. Es geht ihm um den Segen und Gott hatte bestimmt, der Ältere soll dem Jüngeren dienen, Esau soll dem Jakob dienen. Und deswegen lässt Gott das erstmal einfach alles zu. Und das zeigt einmal, wie sehr dieser Jakob den Segen Gottes schätzte. Im Vers 34 wird im Gegensatz dazu der Esau getadelt. So verachtete Esau sein Erstgeburtsrecht. Er verkauft für ein Mittagessen sein Erstgeburtsrecht und den Segen, der damit auch verbunden ist. Später beschwert er sich darüber und sagt, mein Bruder hat mich zweimal insgesamt überlistet. Ja, das mag sein, er hat ihn zweimal überlistet. Aber letzten Endes muss man auch sagen, der Esau ist ein Stück weit selbst an Schuld. Wenn ich so gierig bin, dass ich sage, ich will jetzt was zu essen haben, jetzt und nicht später, egal was die Konsequenzen sind, dann verkaufe ich halt mein Erstgeburtsrecht. Gott erhört das Gebet von Isaak. Seine Frau Rebekka wird schwanger, aber es kommt alles anders als gedacht. Esau war gierig, der Jakob war hinterlistig. Und die Frage ist einfach, muss das bei uns heute auch so sein? Müssen wir als Menschen so sein, wie wir von Gott geboren sind? Im Esau war das wahrscheinlich ein Stück weit veranlagt, dass das einfach ein impulsiver, emotionaler Typ war, der einfach jetzt Hunger hatte und jetzt was essen wollte. Und der Jakob war vom Typ her so, das war ein Leisetreter, das war einer, der nicht groß Aufsehens machte, aber der von hinten durch die Brust zum Auge irgendwie auch zur Erfüllung seiner und Befriedigung seiner Bedürfnisse kam. Musste Esau unbeherrscht sein? War der Jakob letzten Endes gezwungen, listig zu sein? Weil ich sag mal, er war ja nun mal der Zweitgeborene, was soll er denn sonst machen? Und die Frage für uns heute ist, muss ich so bleiben, wie ich von Gott auf diese Welt gekommen bin? Muss ich so bleiben, wie ich bin? Der eine ist geizig, der andere ist lüstern, der nächste ist unbeherrscht, der nächste, übernächste ist lieblos. Muss ich so bleiben, wie ich bin? Oder kann Gott bei mir was verändern in meinem Leben? Und ich glaube, durch die Frucht des Heiligen Geistes kann der Mensch von Gott verändert werden. Galater 5, 22, 23, wir kennen diese Verse. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Der Jakob war nicht gezwungen zu betrügen. Der hätte auch ehrlich sein gekonnt. Gott wäre anders zu seinem Ziel gekommen. Und genauso wie Jakob nicht gezwungen war, hinterlistig zu sein, bist du nicht gezwungen, meinetwegen lieblos zu sein. Das musst du nicht. Jeder, der an Christus glaubt, in den ist diese Frucht des Heiligen Geistes hineingelegt, in jeden von uns, der an Christus glaubt. Jeder hat das. Und damit hast du alles Potenzial, um eben liebevoll, freundlich, gütig, treu, geduldig und so weiter zu sein. Das Potenzial ist in jedem von dem, der an Christus glaubt, da. Die Frage ist nur, will ich, dass diese Lebensveränderung, die Gott mir schenken will, auch in mir zum Tragen kommt? Oder mache ich es wie in der Werbung? Ich will so bleiben, wie ich bin. In der Werbung sagt die Stimme dann, du darfst. Das war diese Leitprodukte damals. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Du darfst so bleiben, wie du willst. Und Gott sagt, du darfst so bleiben, wie du willst. Du kannst ein Ungeduldiger bleiben. Natürlich, ist doch kein Thema. Kannst du machen. Aber du musst es nicht. Ich will dich verändern. Ich habe was Besseres für dein Leben vor. Ich will dir Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, all das, was in dir da ist, zum Ausdruck bringen. Und je mehr ich diesen Geist Gottes an mir wirken lasse, desto besser wird es für mich. Aber die Frage ist, will ich das? Oder will ich bleiben, wie ich bin? Je mehr die Frucht des Geistes in einem Menschen wirkt, desto mehr Lebensveränderung erfährt er und desto besser für sein Leben. Dein Leben erfährt Lebensqualität, mehr Lebensqualität, wenn Gott dich verändert. Nicht ein anderer. Es geht um dein Leben. Gott hat für dich was Großes bereit. Und die Frage ist, willst du das? Oder bist du mit Schmalspur zufrieden, das vielleicht hier und da mal zum Ausdruck kommt, aber wahrscheinlich in deinem Leben als Qualität nur sehr selten sichtbar sein wird? Je mehr Gott durch die Frucht des Geistes in dir wirkt, desto besser für dein Leben. Du hast den Gewinn davon. Ich möchte versuchen, noch einmal ganz kurz zusammenzufassen. Zunächst mal das, Gott erhört Gebet. Gott hört, was wir ihn bitten. Gott hört, was wir ihm sagen. Und auch wenn es manchmal lange dauert, bis Gott zu handeln scheint, dürfen wir wissen, Gott kann. Gott hat Möglichkeiten, die über unser Denken hinausgehen. Und deswegen lass dich ermutigen, diesem Gott immer, immer wieder neu zu vertrauen und vielleicht auch lange Zeit für irgendwas zu beten, in dem Wissen, Gott kann. Und Gott kann auch nach erfolglosem Gebet, scheinbar erfolglosem Gebet, immer noch Veränderung schenken. Und als zweites, durch die Frucht des Heiligen Geistes will Gott dich und mich verändern. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir von Gott erstmal geschaffen wurden, sondern wir wollen und dürfen durch die Frucht des Heiligen Geistes verändert werden. Wir können Großes erleben mit diesem Gott, weil er uns verändern will. Und die Frage ist, lasse ich das zu? Es ist ein Gewinn für dein Leben, wenn Gott dich verändert. Du bist der Profiteur davon, nicht irgendjemand anderes. Und darum bleibe fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zu Recht zuletzt wohlergehen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken dafür, dass du uns kennst und du weißt, was unser Leben ausmacht. Du kennst unsere Lebenssituation, du kennst unsere Wünsche, du kennst unsere Gebete, das, was wir uns wünschen für unsere Zukunft und für unser Leben. Du weißt das ganz genau. Und vielleicht beten wir an der einen oder anderen Stelle schon sehr, sehr lange zu dir, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da erleben lässt, dass du ja, Gebet erhörst und dass wir mit dir Großes erleben können. Ich möchte danken, Herr Jesus, dass du auch jeden von uns verändern willst durch die Frucht deines Geistes. Dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass du ein unglaublich großes Potenzial in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hast und dass du dieses Potenzial zur Vollendung bringen willst und zur Größe bringen willst, dass wir einfach ein besseres Leben haben dadurch, dass wir immer mehr von dir durchdrungen sind und dass wir immer mehr ein Leben führen, das dir die Erde gibt. Wirke du durch deinen Geist an uns, dass diese Tugenden des Heiligen Geistes, die du in uns hineingelegt hast, immer mehr zur Vollendung kommen durch uns. Danke dafür, dass du uns und unser Leben siehst, dass du uns kennst und lieb hast und dass du uns nicht einfach so vor uns hinlaufen lässt, sondern dass du uns verändern willst. Amen. Wir singen jetzt noch einmal: Bist zu uns wie ein Vater.